Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Eines muss man uns lassen, On-Off-Beziehungen können wir ganz gut. Nach der fehlenden Folge von letzter Woche wird diese Episode rappelvoll, bevor, Spoiler, wir in die erste kleine Sommerpause abtauchen. Macht euch also bereit für hervorragend ausgearbeitete Reviews, jede Menge Releases, News zu kommenden Projekten und fantastischen Trailern rund um Löwenmänner, Herzen aus Stein und viel virtuellem Geld. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Jetzt wollen wir ein bisschen genauer hingucken und genauer hinhören, was der Vorredner gesagt hat. Ja, wir haben unangekündigt eine Pause eingeschoben. Jetzt hat er gesagt, bevor wir in die Vorstellrunde gehen, die erste geplante Sommerpause. Und da würde ich ja gerne mal nachhaken, was genau das bedeutet, lieber Ronny. Hallo, schönen guten Tag. Was du dir dabei gedacht hast?
Hallo, Alex.
Erste geplante Sommerpause. Das ist, also, erstens, geplante Sommerpause, okay. Also, geplant, nicht geplant. Mhm, und dann erste geplante Sommerpause. Das lässt so unglaublich viel Raum für, okay, das war die zweite geplante, vielleicht gibt's aber auch noch eine ungeplante und vielleicht gibt's auch eine dritte geplante und eine ungeplante, aber nein. Also Spaß beiseite, wie ist es jetzt? 3 Wochen, ne? Machen wir dann Päuschen.
Also zuerst einmal danke für diese charmante Anmoderation, Alex, hier immer. Und ich glaube, wenn du bei uns in den Kalender guckst, ja, erste geplante Sommerpause, ich glaube, wir sind am 30. Juli. Könnten wir wieder zurückkommen?
Könnten wir eventuell wieder zurückkommen?
Wir sind nicht, was im Urlaub passiert. Ne? Und ich habe erste geplante Sommerpause gesagt, weil der Rest bis jetzt im Jahr war meistens ungeplant, wegen Erkältung.
Eben.
Oder vielleicht mal irgendeinem Ausfall von irgendwas, bla. So, und jetzt ist die erste geplante und die ist mir jetzt zu Lasten zu schreiben, weil ich mich kurz in den Urlaub verabschiede. Und ich könnte aber mir vorstellen, dass du vielleicht ja auch nochmal irgendwann weg bist oder ich vielleicht vielleicht im Spätsommer auch nochmal mir gönne, irgendwo hinzufahren, nochmal. Von daher, erste geplante
Sommerpause. Sollte auch gar kein Fingerpointing sein, aber es war halt so in 3 Worten sehr geladen. Erste geplante Sommerpause fand ich gut.
Dankeschön, Alex. Ja, aber man kann die Leute ja direkt
mal abholen.
Soll es
in die
Politik gehen? Okay, ja gut, jetzt so wasserdicht würde ich meine Aussagen jetzt nicht unbedingt einschätzen, aber danke, Alex.
Meinst du, es ist ja nicht wasserdicht, es lässt ja extrem viel Interpretationsspielraum.
Ach, das meinst du, das so möglichst um den heißen Preis, dass sie quasi
alles offen gelassen. Das ist die erste geplante und alles, was danach kommt, ist im Zweifel ungeplant und hey, vielleicht gibt es ja auch noch eine zweite. Wir haben nie gesagt, dass es nicht noch eine gibt.
Auf jeden Fall ein ganz klares Jein.
Genau, so ist das. Ja, aber der Vorteil ist ja, die A gibt die Pause uns vielleicht tatsächlich Gelegenheit, außer dir, weil du ja wahrscheinlich umtriebig bist, den Backlog weiter
filmisch
zu reduzieren.
Ja, danke schön. Kontext, wie immer, Alex.
Filmisch und serienmäßig. Zum anderen bedeutet das auch, du hast schon gesagt, dass wir heute relativ viel Programm haben, aber vielleicht auch das eine oder andere Interessante mitbringen konnten, dass wir in der Zwischenzeit uns reinziehen konnten. Film- oder serienmäßig übrigens, für Kontext. Ja. Und das wäre jetzt meine Überleitung zu den Ruckzuck-Reviews, lieber Ronny.
Wow. Ruckzuck. Ich wollte gerade sagen, dass die erste Aussprache, die kam mir gerade sehr unbekannt vor. Und da steht wieder bei mir eine 2 und bei dir wieder eine 1. Sehr klassisch wieder die Verteilung, Alex.
Ich weiß, aber ich will dich daran erinnern, wenn du mich sandwicht,
ja.
Wo ich überhaupt nichts dagegen habe, im Übrigen, ne? Ist immer schön, schön warm und muckelig.
Ja.
Musst du aber dann direkt weiterreden, weil wir gehen ja dann zu den Releases über.
Ist quasi Fluch und Segen zugleich, also quasi Segen für alle Zuhörenden, weil ich nochmal on top eins mehr mitbringe in der Regel.
In der Regel.
Auf der anderen Seite muss ich dann einfach durchreden. Und die Releases werden heute nicht knapp. Aber wir sind erstmal bei den Ruckzuck-Reviews.
Tja, dann ist der Druck bei dir, dich knapp zu halten, wenn du mit deinem ersten startest.
Ja, dann versuche ich hier durchzuballern. Und ich habe hier als erstes was mitgebracht. Da würdest du im Leben nicht drauf kommen, Alex, was ich heute für ein buntes Geschenk dir jetzt hier vor der Nase auspacke. Und zwar habe ich geguckt, The Night Agent und Citadel.
Damn, fertig geguckt, meinst du?
Endlich fertig geguckt. Ich bring's jetzt.
Beides vor allem. Ich dachte, Citadel hast du aufgegeben.
Na, wenn, dann bin ich hier am Performen und mir jetzt hier wirklich zum dritten Mal hintereinander weg diese beiden Saiyans mitzubringen. Und
du, ich hab dir gesagt, ich hätte das jetzt auch hier abmoderiert, wenn du es nicht fertig geguckt hättest. Weil das habe ich dir beim letzten Mal gesagt.
Ja, genau. Und da habe ich dich beim Wort genommen und gesagt, jetzt baller ich das hier durch. Jetzt benutze ich die Streaming-Abos.
Jetzt bin ich aber auch gespannt.
Ja, pass auf. Also, ich habe ja vor zwei Folgen schon gesagt, Night Agent, 10 Episoden, Gabriel Basso, Lushane, Pew Cannon, war ein bisschen gesetzter Look, wirkt vielleicht manchmal ein bisschen klein, aber groß erzählt. So, jetzt der Nachtrag. Nach wie vor, rückblickend Folge 1, die nordet dich richtig gut ein, das geht munter so weiter. Das Produktionsniveau bleibt gleich, es wird zum Schluss ein bisschen größer, aber es ist halt sehr, sehr bodenbeständig, es wirkt sehr realistisch, es wird immer wieder sehr spannend erzählt, du hast am Ende der Folgen immer einen netten kleinen Cliffhanger, der dich immer so am Laufen hält, wo du immer denkst, hatte ich glaube ich in der letzten Folge erwähnt, ah, jetzt würde ich schon gerne noch weiter gucken. Nochmal ein sehr realistischer Touch, auch wenn gegen Ende diese Verschwörung, die so in dieser Serie aufkommt, schon so in die allerhöchsten Kreise politisch fährt, da muss man schon ein bisschen so, ja, schon sehr groß gedacht, aber irgendwie bleibt so nachvollziehbar, so wie das funktioniert, wie es so abgebildet wird, könntest du dir schon vorstellen, ja, so meiste Zeit denke ich schon, das könnte schon so irgendwie passieren. Manchmal, wie gesagt, da zählt das so ein bisschen rein, hast du so ein leichtes TV-Feeling, wie es gespielt ist, wie es ein bisschen so aussieht. Aber das wird gut kaschiert. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr solide alles gemacht. Macht teilweise auch Spaß zuzugucken. Außer die Autofahrszenen. Ich verstehe es nicht. Packt doch einfach die Karre auf einen Trailer und fahrt durch die Stadt, dass das Greenscreen ist oder irgendein Monitor, der da an der Autoscheibe vorbeizieht. Das sieht einfach nie geil aus. Aber sei es drum.
Ich meine, es gibt Serienformate, finde ich, wo es zweckmäßig schon passt so.
Ja,
irgendwie.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst.
Es ist immer, immer geiler und ich sehe es halt immer sofort, leider. Aber es verspielt sich ganz gut. Zum Schluss oder so mittendrin wird noch so eine leichte Romanze reingeworfen. Ja, okay, die kann man aber auch noch schlucken. Und generell, ich habe jetzt keine Bewertung mitgebracht, aber Guckempfehlung, ich kann es jetzt nicht einsortieren, zum Beispiel im Gegensatz zu Jack Ryan, das müsstest du vielleicht mal irgendwann machen. Habe jetzt auch die Bewertung nicht mitgebracht, aber sind ja relativ gut ausgefallen und da gehe ich, glaube ich, weitestgehend mit. Also hat mir gefallen, ja, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Hat Spaß gemacht.
So, wahrscheinlich, weil die Erwartungshaltung schon in Summe höher war und die Summe in Summe höher war.
Ja, ja. Und es wird ja auch direkt am Ende der letzten Folge gesagt, Leute, hier wird komplett gerade die zweite Staffel das Setup gebaut.
Ich meinte, kommen wir zu Citadel.
Ach so, ja,
das wurde ja, da haben die Leute ja wesentlich strenger geratet, darauf wollte ich hinaus.
Da haben die Leute relativ strenger geratet, weil da hieß es ja auch 300 Millionen Budget, also Millionen US-Dollar. Richard Madden, Priyanka Chopra Jones, Stanley Tucci noch dabei. Habe ich vor zwei Folgen schon gesagt, super bunter Spyplot, irgendwie nichts Neues, so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen mehr also an junges Publikum auch gerichtet.
Mhm. Aber statt 10 Folgen hier was, 6, ne?
Hier sind es 6 Folgen, genau, deswegen kommt man da auch noch ein Stück weit schlanker durch. Aber die erste Folge hatte mich ja fast schon verloren, weil ich dachte so, ich habe überhaupt gar kein Feeling, bin da nicht reingekommen, es wirkte alles sehr künstlich, auch von den Settings. Und Alex, ich habe ja auch schon gesagt, die Scores, die Bewertungen der Folgen hat immer mehr abgenommen bei IMDb. Oh, und ich habe mich auch schwer getan, da wirklich durchzuhalten. Also es wurde...
Aber ey, wenn du dir bei der ersten schon fast raus warst und mir sagst, es wird nur schlechter.
Ich muss das halt mir angucken. Ja,
ein bisschen beeindruckt tatsächlich.
Ob es dir jetzt hilft, weiterzumachen, aber ich wollte ja schon wissen, wie es halt endet. Aber es sind so viele Sachen in dieser Serie und ich weiß nicht, warum die halt einfach nicht zusammenkommen. Das ist einfach kein kohärentes Produkt, was du da siehst, erzählerisch, gestaltungstechnisch, ich weiß es nicht. Es gibt zum Beispiel, ich müsste es mir nochmal angucken, Folge 2 gibt es eine Szene, die so aus dem Raster fällt, wo alles nach Nachdreh schreit, wo unser Geheimagent nach seinem Gedächtnisverlust zum ersten Mal was stehlen soll. Coole Ocean's 11 Musik. Aber dieses Grading, der Schnitt komplett off, als hätte der Azubi noch gemacht beim Nachdreh, der noch da gerade abends rumsaß. Oder der Amazon Trailer Cutter, den wir ja beide nicht so gut finden. Keine Stimmung, merkwürdiges Tempo, zieht sich auch generell dieses merkwürdige Tempo durch die ganze Serie. In der dritten Folge gibt es einen super weirden an James Bond, Pierce Brosnan erinnernden Schneeszeneneinsatz, wo du in jeder Szene den Greenscreen wirklich noch spürst und ihr quasi.
Also kam
so,
das Budget nicht zum Gelten, oder?
Also du siehst, die Effekte sind schon dick und sie versuchen es groß zu erzählen, aber wo jetzt genau die 300 Millionen komplett versenkt wurden, kann ich nicht ganz so.
Es gab ja tatsächlich Reshoot, soweit ich weiß, oder? Ich meine, das
war ja auch so ein großes Aspekte, Thema.
Weshalb das so teuer geworden ist, ne?
Ja, aber ich sehe es nicht. Auch nach dieser Schneeszene dann, da wird direkt irgendwie rumgeknutscht. Aber ich verstehe dann auch nicht, wie die Chemie zusammenkommt zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen. Noch weniger als bei Ghosted, was wir letztens hier hatten.
Noch weniger?
Noch weniger, Alex. Ja, also in der Tat, ich weiß nicht, wie das passiert. Richard Madden wird auch irgendwann gezwungen, ab dem Serienmitte so einen komischen, also wirklich psychopathischen Autisten zu spielen, macht ihn ultra unsympathisch, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Und dann gibt's so ganz viele Story-Sachen, dass sie irgendwo einbrechen in die geheime Feindesbasis, da steht aber die Tür offen. Merkwürdiges Tondesign, wenn sie irgendwo am Ende der Halle einmessern und das Messer quasi dich von der Couch fegt, weil es einfach so laute Geräusche macht. Und ich weiß es nicht.
Also heißt, dein Pendel schlägt ganz klar in eine Richtung aus.
Also
wenn du jetzt zwischen den beiden Serien,
also ganz klar lieber Citadel, nein, ganz klar The Night Agent gucken.
Ja, schade.
Ab Folge 4 wird es noch ein bisschen besser, dabei kommt die Geschichte ein bisschen Tiefgang. Das Problem ist, bis zu Folge 6 wird es dann unglaublich künstlich twisty, also wirklich aller 10 Minuten. Und was richtig anfängt, sind zwei Sachen. Erstens hat sich das Sounddesign gedacht, alles wird besser mit noch mehr Bassdrops. Vor allem am Anfang der Episoden. Und wirklich gefühlt aller 10 Minuten, weil es wirklich richtig twisty werden soll, stand im Drehbuch wahrscheinlich irgendwo, geht es die ganze Zeit los mit 8 years, earlier. 9 years, earlier. 10 years, earlier. Also du wirst immer zurückgeworfen in Flashbacks, was super nervig ist, was irgendwann nicht mehr aufhört. Und ich kriege irgendwann die Krise. Oder hab die Krise bekommen in dieser Serie. Und es macht es halt einfach nicht besser. Und ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, um es kurz abzuschließen, wegen dem Budget, wegen der Größe, gefühlt spielt alles in Innenräumen. Und sobald es irgendwie rausgeht, ist es mal irgendwo so ein bisschen on location, aber der Rest ist dann nur CGI. Und da, wie gesagt, zählt auch noch in diese Problematik mit rein, wo ist das Geld hin verschwunden? Wo sind die großen Thron- und Hubschrauber-Shots, wo irgendjemand sich abseilt, von der Brücke springt oder quasi...
Aber nur für mich, committen sollte, ist es einigermaßen ein abgeschlossener Plot oder gibt es sich nicht mal Mühe, irgendwas fertig zu erzählen?
Zweiteres.
Das alles Setup für zweite Staffel.
Zweiteres, Alex. Das große Finale ist absolut random austauschbar. Dann wird irgendwie da noch so eine Storyline aufgemacht und dann wird dir einfach rotzefrech die Tafel ins Gesicht geschlagen, dass beide Agenten für Staffel 2 zurückkehren werden. Und es wird dir sogar noch ein Teaser auf Amazon Prime ins Gesicht geschlagen, dass das Citadel Universe bald noch eine neue Serie bekommt. Ein Ableger.
Ach Gott, also okay.
Citadel Diana.
Wow, aber da sind sie aber dann committed tatsächlich, das hier durchzuziehen jetzt, die Nummer.
Ja, die zweite Staffel von Citadel an sich ist bestätigt und quasi ein Ableger kommt.
Ja,
also,
und ein Ableger, also... Ja. Gehen sie all in jetzt.
Amazon scheint da all in zu gehen, ja.
Wobei man den ja dazu gut halten muss, also ich weiß nicht, wie die Einschaltquote natürlich war, aber so gefällt mir das trotzdem gefühlt besser. Also hätte ich ein besseres Gefühl dabei, die erste Staffel zu gucken, als bei Netflix, wo du die ganze Zeit so Zähne an Fingernägeln knabbernd. Ja, da ja. Sitzt mir, ne, erste Staffel, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, das ist gut investierte Zeit, weil wird eh abgesetzt, ja. Aber interessant.
Ja, nur hier lohnt sich halt fast nicht schon, die erste irgendwie durchzuertragen. Vielleicht wird die zweite kompletto anders. Mal schauen.
Unwahrscheinlich.
Was hast du denn mitgebracht, lieber Alex?
Ja, was ich habe was Ronny-Kritisches mitgebracht. Aber es war halt jetzt brandneu auf Netflix unterwegs. Und ich möchte gerne darüber sprechen. Und deswegen, ich lese den vollen Titel vor, auch wenn ich ihn nach wie vor nicht verstehen kann. Tyler Rake! Doppelpunkt. Extraction 2. AKA Extraction 2. Ist das auch dein zweiter?
Ja, dann können wir heute kein richtiges Sandwich bilden. Das habe ich nämlich auch mitgebracht. Ich komme hier von den Kanonen und Spy-Agenten. Yes. Schieß mich tot, komme ich heute nicht los, Alex.
Da bin ich hier sehr beruhigt. Soll ich dann trotzdem mal den Aufschlag machen? Du hast hier so viel geredet.
Ja, fang gerne mal an. Ich möchte noch kurz korrigieren. Tyler Rake Extraction 2 ist der deutsche Titel, ja. Der internationale
ist
Titel.
Extraction 2,
ist Extraction 2? Ist Extraction 2, ja.
Was sie sich dabei gedacht haben.
I don't know.
Die Amis. Ich weiß doch gar nicht, wer der Hauptdarsteller ist, wenn das nicht davor steht.
Ah ja.
Gut, also Extraction 2. Mhm. Wir hatten den ersten, glaube ich, mal mitgebracht und hatten da so beide uns ein bisschen, was heißt unsere Probleme? Ich meine, ich habe gesagt, für das, was er ist, gute Action, vielleicht ein bisschen zu überambitioniert, gerade was diesen One-Shot betrifft, den sie, glaube ich, halt relativ
stark gehypt
haben. Ein bisschen zu überhyped haben für das, was es dann am Ende war.
Mhm.
Aber es war ja ein unfassbar, zu dem Zeitpunkt unfassbar erfolgreiche Produktion. Ne? Haben sie ja uns dann auch mehrfach erklärt, wie viele Milliarden Minuten geschaut wurden und so. Von daher war ja irgendwie klar, dass der zweite Teil kommt. Jetzt haben wir ihn hier. Cast ist eigentlich gleich geblieben, ne? Um Chris Hemsworth. Und
soll ich die Handlung zusammenfassen, Alex?
Ja, fass gerne die Handlung zusammen. Die zwei Sätze gönne ich dir für die Handlung.
Ich habe sogar, glaube ich, vier draus gemacht. Also der schwer verletzte Tyler Rake wird nach den Ereignissen seiner letzten Mission geboren. Vom Einsatz gezeichnet, muss er sich langsam ins Leben zurückkämpfen. Doch der vorzeitige Ruhestand währt nicht lange. Die Schwester seiner Ex-Frau ist an georgische Gangster geraten. Nur das Skillset von Tyler Rake scheint die Lösung zu sein. Doch seine Hingabe wird alsbald ein internationales und äußerst brutales Katz-und-Maus-Spiel nach sich ziehen. So.
Also, wenn das ein bisschen konstruiert und hanebüchen klingt, dann liegt das daran, dass es so ist.
Das ist ja okay, ja. Mhm.
Finde ich, aber again, ich habe das jetzt hier nicht geguckt, um wegen des genialen Plots. Trotzdem, um das vielleicht einmal abzuhandeln, finde ich den hier im zweiten Teil in jeder Hinsicht besser als im ersten Teil, weil sie diese persönliche Komponente einfließen lassen und du nicht mehr nur so eine generische Rückblende von seinem leider verstorbenen Sohn bekommst, was seine Seele plagt, sondern tatsächlich, dass sich hier in Form der, ich sag mal, Familie im weitesten Sinne tatsächlich manifestiert und auch ein bisschen intensiver thematisiert wird. Mhm. Und ich da signifikant mehr Zugriff bekommen habe als im ersten Teil. Da war das halt so sehr, 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 sehr abstrakt. Und das hier sogar. Und es hat für mich besser funktioniert, dass er eine Motivation hat, also der Protagonist, zu handeln. Nicht einfach nur, weil ich bin gut im Kaputthauen und Töten, also schick mich irgendwo hin, mach ich los.
Ja.
Sondern ein, oh nein, es ist ja persönliches Engagement, weil geht um Familie und meine Werte, bla bla.
Ein bisschen wie deswegen, bei Taken mit Liam Neeson.
Ja, aber wie gesagt, ne, also ja, der Plot hat man so oder so ähnlich schon mal gesehen. Trotzdem fand ich es signifikant ein Upgrade über den ersten an der Stelle schon mal. Kannst du mir da, gehst du da mit oder?
Alex, ich bin da ja mit null Erwartungen rangegangen, ja. Ne, musste da aber komplett recht geben. Also ich fand auch, abseits von Bild und Ton, was mich jetzt auch viel stärker in den Sog gezogen hat, auch die Geschichte, wie du es gesagt hast, zieht mich jetzt hier viel mehr mit, weil ja schon, ich, ne, muss eigentlich jetzt bei so einem Film keine ausgefeilte Dramatik haben, aber ähnlich, und den Vergleich mache ich vielleicht noch ein, zweimal, wie bei John Wick, gerade wo der erste Teil ja stark eine starke Motivation hat, ist es ja auch. Die Charaktere werden stärker beleuchtet, die Beziehung auch zu seinen Freunden bzw. Mitstreitern wird viel stärker ausformuliert, Hintergrundgeschichte wird in den Fokus gerückt, hast du gerade gesagt, und vor allem, das fand ich sehr interessant, Tyler Rake ist verletzlich. Innerlich wie äußerlich, ja, er ist nicht wie in Teil 1 kaputtschlagen, eine Maschine, der dann mal irgendwo blutet, aber gut ist. Nein, wird auch mal vom Schicksal gezeichnet und auch bei ihm brechen Knochen. Und das waren so ganz viele Punkte, wo ich dachte, ja, das macht es für mich wesentlich, wesentlich besser.
Genau, hat man einen wesentlich besseren Zugang gekriegt, ne? So, dann geht es für mich tatsächlich auch so weiter. Ja, also erzählerisch haben wir das abgehandelt, besser als die 1. Bild und Ton auch besser als die 1, aber das große Thema ist natürlich der, wie viele Minuten? 21 Minuten? 23 Minuten One-Shot?
Über 20 Minuten One-Shot, ja.
Wo ich jetzt tatsächlich sagen muss, das war schon so mittelprächtig beeindruckend und auch da in jeder Hinsicht weit, weit, weit dem ersten überlegen. Es hat unfassbar Spaß gemacht, da zuzugucken. Es war teilweise ein bisschen zu nah für mich von der Kamera, also weil die gehen dann da an diese verfolgende Shaky Cam in vielerlei Hinsicht.
Hol mich nochmal ab, war das die, ich habe mich nicht nochmal damit befasst, war das die Szene auf dem Zug oder war das woanders?
Die
Weil irgendwann bin ich wirklich so ein bisschen durcheinander gekommen.
Die beginnt, als er das Gefängnis infiltriert.
Ja.
Die gesamte Gefängnisinfiltration, die Massenszene im Gefängnis, die Autoverfolgungsjagd zum Zug, die Sequenz auf dem Zug, bis der Zug crasht, Spoiler, das ist alles ein One-Shot.
Genau, aber mit Fake-Schnitten würde ich mal davon ausgehen.
Natürlich, genau. Das steht ja außer Frage. Ja, aber genau. Wo du die im ersten Teil noch wirklich fast schon nicht nur erahnen, sondern offensichtlich sehen konntest, wo sie die gemacht haben, finde ich, haben sie hier einen wesentlich besseren Job gemacht, die zu kaschieren. Wenn man die sucht, findet man die immer noch, ja?
Ja, natürlich, ja.
Aber trotzdem Hut ab an wer auch immer das so geplant hat. Und selbst wenn du es über mehrere Tage und Wochen wegen mir drehst, dass es am Ende trotzdem sich anfühlt und aussieht, wie als wäre es aus einem Guss. Du hast es ja schon selber gesagt, ne? Da muss ich nur ein anderer Cutter ransetzen. Und du merkst es wahrscheinlich schon an der Handschrift, ne? Wie du bei Citadel gerade gesagt hast. Und hier ist es das Gleiche. Und dass es halt sich wie aus einem Guss anfühlt, das ist schon beeindruckend. Und dass sie dabei ganze Setwechsel machen. Also von einem großen Setpiece zum nächsten, das ist schon ziemlich fett. Und gerade diese Massenschlägerei à la Raid 2, die sie da auf dem Gefängnishof machen mit echter Pyro, das fand ich schon ganz beachtlich. Und die Gewaltdarstellung, die hatte schon, das haben sie schon gut gemacht, ne? Das hatte Impact. Das hast du richtig gemerkt, dass da hatte ich auch so John Wick-Vibes ein bisschen. Also es war nicht so ein, weiß ich nicht, wir stehen einen halben Meter voneinander entfernt so, ne? Das haben sie handwerklich gut gemacht. Und das in so einen One-Shot auch noch reinzubringen, dass das funktioniert, ne? Die Kameraposition und so weiter, das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Also fand ich auch, ich fand auch, das betrifft bei mir so ein bisschen Bild und Ton, fand ich wirklich alles durch die Bank weg besser als Teil 1. Ich bin ja auch bei Teil 1 nicht so richtig klargekommen mit diesem, wie soll ich sagen, mit diesem indischen Szenario, das war für mich so ein bisschen off, das war auch das Grading.
Und das war halt, falls du dich erinnerst tatsächlich, die 1 basiert ja lose auf einer Graphic Novel und die spielt halt tatsächlich da.
Ja,
aber in dieser Location.
Dieses Setting und das Grading und was ich vom Look und so damit.
Es war ein bisschen viel, auch das Grading
ja,
gerade.
Ja, das
ne?
war ein bisschen viel. Aber hier durch dieses Setting alles viel gesetzter, es wirkt viel reifer, ernster vor allem auch, ein gutes Stück weit. Und dieses dicke Plus, diese Plansequenzen standen weniger beim Marketing im Fokus und waren jetzt aber viel stärker, viel extremer ausgebaut, viel flüssiger auch und wirklich halt so unglaublich lang, wodurch ein so hohes Tempo und auch, wie gesagt, auch hier bild- und tontechnisch so ein krasser, starker Sog entsteht. Und das fand ich auch richtig krass.
Und das Krasse ist, dass dann tatsächlich die normale, sich danach für den Rest des Films anschließende Action für mich
fast lahm
nicht mehr
angefühlt,
so fast lahm angefühlt. Das hat, wie du gerade gesagt hast, es hat nicht mehr diesen Sog entwickelt. Ich hatte das Gefühl, bei der Plansequenz konnte ich kaum in Ruhe mal durchatmen, mal eine Pause machen.
Immersion, Alex.
Gerade weil das dann ja so extrem kulminiert. Wir hatten das ja im Trailer angeteasert bekommen mit diesem Helikopter, der, und da es im Trailer ist, ist es ja kein Spoiler, der da in diesen Zug reinstürzt, in Richtung Kamera entgegen. Das ist schon, das war Zucker dieses Jahr, fand ich so, was die Action betrifft. Fand ich toll, habe ich auch drauf gewartet, dass es endlich kommt. Und danach dachte ich mir so, jetzt geht ja wieder in so einen normalen Schnitt über. Bin mal gespannt, wie die weitere Action ist. Und die ist, die restliche Action, die kommt, die ist solide. Ne? So, nix, aber nichts Besonderes an keiner Stelle, finde ich.
Man versucht ja immer nochmal, glaube ich, so kleine Plansequenzen halt einzubauen und Schnitte zu kaschieren. Ja. Ich fand, es war okay. Es wurde für mich nicht jetzt unfassbar langsamer und viel schlechter, sondern ich habe mich schon weiterhin gut unterhalten gefühlt.
Ja, was halt geholfen hat, ist, dass sie tatsächlich ja mehr Set- und Szenenwechsel haben, um halt auch visuell ein bisschen mehr Abwechslung zu bekommen und, ich sag mal, wie formuliere ich das jetzt, angemessen den Rahmen zu setzen noch. Also den Scope groß zu halten, aber zu wissen, wenn wir können die eigentlich nicht noch größer gehen.
Ja.
Dann wird es vielleicht auch schwierig. Das haben sie hier, finde ich, den Spagat ganz gut hinbekommen. Was ich am Ende dann trotzdem ein bisschen underwhelming fand, war das in Anführungszeichen große Finale, weil das war weder groß noch hat es, finde ich, es war zu schnell vorbei. Ne? Also es ist die reine Laufzeit, die sie da mit dem Finale verbringen, das war, glaube ich, überschaubar.
Ja.
Und hat dann so ein bisschen für mich die Dramatik dann noch gefehlt. Die haben dann versucht, über andere Komponenten sicherlich reinzubringen und weniger über die Action selber, aber ich hatte mir schon nochmal irgendwie so eine ganz große Action-Nummer erhofft und dass es da irgendwie drei große Explosionen gibt. Das reicht mir dann an der Stelle nicht mehr, weil diese Messlatte, die habt ihr dummerweise selber im ersten Drittel mit diesem unglaublichen One-Shot halt selber gelegt. Aber das ist tatsächlich schon Meckern auf höherem Niveau, das ich da habe.
Ja, würde ich auch sagen, weil ich fand's okay eigentlich, dass man nach hinten das ein bisschen strafft, weil einer der letzten markigen Sprüche von ihm ist ja, I'm not coming for a negotiation, und dann ballert er da mit seiner starken Wumme irgendwas in Schutt und Asche, und dann ist es auch okay für mich, dass dieses Aug um Aug da relativ gut und knapp abgefrühstückt wird. Ich würde für mich schon mal kurz zusammenfassen.
Yes.
Dann kannst du ja gleich sonst mal weitermachen, wenn du willst. Aber wie gesagt, ich bin ohne Erwartung rein. Und witzigerweise, also für mich bricht Extraction 2 diesen Fluch des Fortsetzungskinos.
100%.
Höher, schneller, weiter, allerdings auch irgendwie besser, also abgefahren. Mhm. Mehr von allem, vor allem was die Geschichte und Charaktere voranbringt. Natürlich, wie wir gesagt haben, kein großes Drama drin. Ist auch nur die Basis letzten Endes, um die Schießereien zu motivieren. Aber es funktioniert extrem gut. Und im Vergleich ist es, muss ich fast sagen, beispielsweise im Vergleich zu John Wick, echt ebenbürtige Konkurrenz dadurch. Und wenn ich das schon sage, hat das was zu bedeuten. Und damit würde ich fast schon eine Überleitung zu den Scores machen. Außer du willst nochmal kurz reingrätschen.
Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich nur noch ein paar Bedenken habe tatsächlich, weil diesmal ist er nicht tödlich verletzt und du hast keine Ahnung, wie er für einen dritten Teil zurückkommt. Die machen da gar keinen Hehl draus und haben noch explizit ein schönes Setup für ich sag mal, potenzielle Fortsetzungen, möchte ich es fast nennen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass alles, was wir gerade was die Handlung betrifft, die Motivation der Figuren und so weiter, ne?
Lorbeeren und so.
Dieses persönliche Engagement, dass die Figuren nahbar macht, dass sie mit einer potenziellen Fortsetzung wieder in dieses Schema vom ersten Teil verfallen und wir da sitzen und sagen,
oder
da
sie
macht
merken's.
Der irgendwas, aber ich weiß nicht warum.
Oder sie haben es jetzt halt und reflektieren und können es nochmal halt reproduzieren.
Ich bin deswegen, da bin ich noch ein kleines bisschen vorsichtig. Ansonsten, ja, wenn sie dies auf dem Niveau weiter produzieren, würde ich mir auf jeden Fall auch einen dritten Teil anschauen. Und du wolltest jetzt einmal die Scores vorholen.
Ja, kurz noch zu deiner Sache, kannst du ganz gern machen. Dritter Teil ist bestätigt worden schon durch Netflix. Also nach relativ kurzer Lauflänge haben sie gesagt, läuft, kommt.
Ja.
Bei den Scores sagen auch alle, ja, wir wollen den dritten Teil. Bei IMDb nicht ganz so euphorisch. 7,1 hat Teil 2. Hat sich um 0,3 Prozentpunkte quasi nach oben geschoben oder abgehoben vom ersten Teil. Ist noch relativ human. Bei Rotten Tomatoes, 79% Kritikerscore, 87% Zuschauerscore, also hoch. Und ein gutes Stück schon mal höher als Teil 1. Da war es nämlich 67% zu 70% Zuschauerscore. Und meine persönliche Bewertung für Teil 1 lag bei 1,5 von 5 Sternen. Also ich bin da nicht gut auseinandergegangen. Ja. Und Teil 2, also war kurzzeitig nach der Zugszene, habe ich auch gedacht, das ist doch eigentlich für das, was es ist, Extraction 2, ist es halt locker easy eine 4 von 5. Und dann habe ich aber nochmal gedacht, Geschichte, Inhalt, bla. Vielleicht kannst du es gleich nochmal hochziehen. Ich weiß nicht, wie deine Bewertung ausfällt. Ich gebe eine 3,5.
Ja, ich gebe ebenfalls eine 3,5. Das ist ja schon mal vorweg genannt. Und ich sag dir auch warum und da widerspreche ich dem, was du gerade gesagt hast. Wenn du John Wick 4 gesehen hast und dann das ist nicht ebenbürtig.
Ja,
da,
nicht das, der vierte Teil.
Das,
ja.
Das ist nicht das, die das ist nicht mal die gleiche Sportart, tut mir leid. Also wir haben noch nicht über John Wick 4 gesprochen, aber wenn es um audiovisuelle Inszenierung von Actionsequenzen geht, würde ich sagen, ist John Wick 4 vielleicht, und da kann man über den Plot streiten, wie man will, aus meiner Sicht fast der neue Benchmark, woran man vorbei muss, außer du setzt dich selber in den Düsenjäger und fliegst los, à la Tom Cruise. Bei allem anderen würde ich sagen, gebt euch mal so ein paar Actionsequenzen von John Wick 4, da schlackern dir die Ohren.
Lass mich korrigieren, in Teilen ebenbürtige Konkurrenz.
Dann kommen wir auch eher zusammen tatsächlich. So oder so ist das aber alles ja meckern auf hohem Niveau, wenn du halt mit dem, ich sag mal, mit dem Genre-König verglichen wirst. Mhm. Ja? Und ich bleib da bei dir. Aus meiner Sicht ist die 1 vielleicht einen Ticken zu hoch geratet, auch im IMDb. Ansonsten sind wir ja mit den 3,5 relativ nah an dem IMDb-Rating dran.
Ja.
Und wir haben ja bescheinigt, dass 3,5 oder 7 wegen mir bocksolide ist. Und ich bin ebenso wie du froh, tatsächlich, dass sie da den Fluch brechen konnten. Und der Film eigentlich in jeder Hinsicht, das wäre dann jetzt mein abschließendes Fazit, was die Handlung betrifft, audiovisuell und explizit auch die Plansequenz, in jeder Hinsicht sich verbessert haben. Signifikant auch. Und es jetzt auch endlich so zusammenkommt, wie sie vielleicht schon dachten, dass der erste Teil zusammenkommt.
Shake hands, Alex. Mal wieder.
Nice.
Extraction 2, beziehungsweise in Deutschland Tyler Rake Extraction 2, seit 16. Juni auf Netflix abrufbar. Besser als der erste Teil. Unglaublich.
Ja. Kommt selten genug vor, dass wir das sagen können. Und damit kommen wir tatsächlich jetzt schon zu den Releases, weil du hast ja gesagt, dass du dir jetzt einmal den Mund fusselig reden darfst.
Volle Hütte. Ich versuche hier einfach durchzurennen. Mach noch ein ganz klitzekleinen Recap von den Sachen, die wir jetzt letzte Woche verpasst haben durch die fehlende Folge. Seit dem 28.06. läuft auf Apple TV Plus Hijack, eine neue Serie.
Ja, wollte ich gerade sagen. Voll vercheckt. Ne? Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, sieht okay aus. Hab überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, A, dass es eine Serie ist und B, dass es ja quasi ein 24 für Arme ist. Also die spielt Echtzeit.
Die spielt Echtzeit. Das wusste ich nicht.
Das ist der quasi der Kicker. Beides wusste ich nicht, nachdem ich den. Das ist so witzig, du hast einen Trailer gesehen und denkst, ja, das ist ganz okay für einen Film, so mit Idris Elba ist ganz cool. Und dann aus dem Trailer kam weder raus, dass es eine fucking Serie ist, noch dass sie halt in Real-Time spielt. Und ich glaube, es sind jetzt die ersten, die starten mit, glaube ich, 2 Episoden, die kommen jetzt wöchentlich und es sind dann, glaube ich, insgesamt, ich weiß gar nicht, 6 oder so.
Maybe.
Und es spielt dann quasi über diese Flugzeug-Entführung. In real time. Und ich bin gespannt, ob dieses Konzept noch funktioniert. Und allein deshalb würde ich vielleicht sogar versuchen, mal irgendwie dann noch reinzugucken. Und dann darfst du noch mal so ein
Wir bleiben bei unserer Meinung, es braucht mehr Trailer-Tafeln, dann hätten wir vielleicht jetzt ganz und klar vorher schon gewusst, dass es ein Echtzeitspiel ist.
Trailer-Tafeln, mein Endgegner.
Idris Elba, by the way, gerade nur schlagen aus Extraction 2. Sehr, sehr coole Rolle, finde ich, sollte er ab sofort immer so spielen. Ab dem 29.06. übrigens auch Indiana Jones und das Rad des Schicksals, direkt mal in den deutschen Titel reingefeuert, von James Mangold, wahrscheinlich das letzte Abenteuer von Harrison Ford und kommt nicht so unbedingt überwältigend weg bei den Kritikern.
Da kriege ich direkt Bauchschmerzen ohne Ende, das glaubst du gar nicht.
Oder?
Fühlt
sich nicht gut an.
Es keinen vierten gegeben hat und sie jetzt gesagt haben, wir machen direkt einen fünften.
Zirp, zirp. Ach so, das war Punkt. War einfach Punkt jetzt gerade eben.
Da gibt's nichts dazu zu sagen.
Ja, okay.
Witcher Staffel 3.
Ja, auch ab dem 29. beziehungsweise seit dem 29.06. gestartet. Hat man jetzt aufgeteilt, kommt Ende Juli, erwähne ich ja auch gleich nochmal, Staffel 3, Teil 2. Also wer das letzte Mal...
Aus Gründen.
Genau, wer das letzte Mal Henry Cavill sehen will als fantastischen Zauberer, einschalten ab Staffel 4, wird's jemand anderes.
Ende. Ich wollte gerade sagen, und damit sank meine Motivation auf 0,0.
Schade. Gucken wir uns zukünftige Releases an. Ab dem 5.7. kommt die dritte Staffel schon von The Great North auf Disney Plus raus, also diese kleine Serie von den Bob's Burgers Machern. Bin verwundert, ich glaube in Deutschland überhaupt kein Publikum, würde ich jetzt behaupten. No.
Redet niemand drüber, oder?
Ja, komisch. Ab 6.7. Love Again, auch hier spielt die Priyanka Chopra Jones mit. Und, deshalb habe ich ihn rausgesucht, Celine Dion in ihrer ersten Kinorolle.
Wow,
in einer Romanze. Naja, ein Remake von SMS für dich, also in einem deutschen Film. Love Again, 6.7. Bitte, gebt euch. 7.7. The Outlaws, Netflix-Produktion, unter anderem mit Alan Barkin, Nina Dobrev, Alex, Adam Devine und Pierce Brosnan. Hallöchen.
Uff. Wow. Also okay, ja, Netflix macht sonst gute Trailer, ne? Aber bei dem Trailer hatte ich keine Ahnung, was die von mir wollen, muss ich gestehen.
Wusste ich auch nicht. Ich bin wie Kylo Ren irgendwie innerlich zerrissen. Ich wusste nicht so richtig, was ich damit machen soll.
Ich dachte zuerst am Anfang, ich weiß, wo die Reise hingeht. Und dann wurde es so, ich will nicht sagen fast düster, aber ich saß dann da und dachte mir, what?
Ja.
So, was genau wollt ihr jetzt eigentlich für einen Ton anschlagen hier? Weil wenn es der Trailer schon nicht auf die Kette kriegt, dann weiß ich auch nicht, ob es der Film schafft.
Ich kann dir sagen, wer es garantiert auf die Kette kriegt, sein Genre richtig einzuordnen, und zwar Mission Impossible 7, Dead Reckoning, Teil 1.
Teil 1.
Ja.
Meine Güte.
13.07. Aha. Ja.
Reden wir gleich nochmal drüber.
Reden wir vielleicht gleich nochmal drüber, denn da kommt das nächste dicke Ding, kommt hinterher. Aber vorher schieben sich noch ein paar Serien und Streaming-Produktionen rein. Ab dem 14.07. startet die zweite Staffel von Foundation, Apple TV Plus. Ebenfalls, glaube ich, weit unter dem Radar. Großes Ding, aber für Apple anscheinend...
Scheinbar erfolgreich genug, ne?
Ja, schiebt es da einfach weiter. Ebenso ab 14.07. Bird Box Barcelona auf Netflix.
Okay.
Die Bird Box Fortsetzung.
Spin-off,
aber jetzt aus Spanien.
Soll ja noch eine Sandra Bullock'sche Fortsetzung geben, dachte ich.
Ja, dachte ich eigentlich auch. Jetzt macht man hier einen Spin-off aus Spanien, in Spanien.
Ich nicht auf dem Schirm gehabt und ja, ist mehr Bird Box, ne?
Also Trailer kam jetzt raus. Ob es funktioniert, I don't know. Weiß ich nicht.
Ich auch nicht. Bird Box war jetzt im Zeitpunkt, ne? Meistgeschauter Film aller Zeiten.
Glaube ich, mit auf Platz 4.
Immer noch,
In der Top 10 von Netflix. Aber naja. Ab 20.07., da meine ich jetzt, kommen nochmal die großen Dinger an erster Stelle, an vorderster Front. Oppenheimer, der neue Nolan mit Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon. Und Artverwandt Barbie von Greta Gerwig, haben wir uns das letzte Mal über den Trailer unterhalten. Margot Robbie, Ryan Gosling.
Wer kam auf die Idee, wer glaubt, dass ja eine gute Idee, die gleichzeitig, also einen Kinostart in die gleiche Woche zu packen, also in Deutschland wegen, also ist ja irgendwie auf der ganzen Welt so, aber... De facto.
Double Feature,
ist meine
Alex.
Frage.
Ich sage nur Double Feature.
Nee, also ich verstehe es nicht. Es sind beides, glaube ich, Filme, die halt, wo die Kassen richtig klingeln könnten und ich check's nicht. Und wenn eine Woche davor halt Mission Impossible kommt und again, wir reden gleich drüber, macht keinen Sinn. Sorry.
Machen wir weiter. 21.07., dann kommt der neue Guy Ritchie. Wir hatten es letztens schon mal angerissen. The Covenant auf Amazon Prime heraus. Also direkt ins Streaming-Angebot. Ja,
okay.
Schau einen an. Hat mir ja schon gesagt, kriegt keine schlechten Kritiken. Bin ich gespannt drauf.
Mhm.
Am gleichen Tag kommt They Cloned Tyrone mit Kiefer Sutherland, Jamie Foxx, John Boyega. Da geht's um so eine Gangster-70s. So ein bisschen erinnert's vom Look an Black Klansman, aber auf spaßig, Sci-Fi-mäßig.
Ja.
Ich weiß aber auch nicht, ähnlich wie bei The Outlaws.
Ja.
Was ist das für ein Genre?
Hab ich auch nicht so richtig verstanden.
I don't know. Wir lassen uns überraschen. Ab 24.07. Staffel 11 von Futurama auf Disney Plus.
Also schön, Hooray. Dass es so schnell kommt, aber wir haben den Trailer nicht mitgebracht, aber ja, ich fand den Trailer so semi-lustig nur, muss ich gestehen.
Da bräuchte ich auch nochmal ein richtig großes Recap, um mich da in die richtige Stimmung zu kriegen. Ah, bin ich gespannt. 27.07. The Witcher, Staffel 3, Teil 2.
Okay.
Netflix. Und das war's mit den Releases.
So, und dann lass uns doch nochmal über Mission Impossible sprechen kurz.
Genau, bitte
und
übernehme
über Oppenheimer
er.
Und Barbie.
Ich muss hier kurz was trinken.
Na, das die Krux ist ja, dass sowohl Mission Impossible als auch Oppenheimer ja IMAX-Titel sind, ne? Also aufwendig gefilmt. Ich glaube, Oppenheimer fast exklusiv mit IMAX-Kameras gedreht. Bei Mission Impossible, wie auch Fallout schon, die großen Action-Sequenzen mit IMAX gedreht. Und jetzt darf Mission Impossible genau eine Woche im IMAX laufen und dann wird's ersetzt durch Oppenheimer. Und wer nicht Oppenheimer guckt, guckt sich halt Barbie an. Also ich check's nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich verstehe, ja, im Sommer, viele gehen gerne vielleicht ins Kino, ja, vielleicht auch mit den Kindern, Sommerferien, okay, ja, es macht irgendwie alles Sinn, aber bombt's doch nicht diese drei Riesen-Blockbuster, die Gefühl, also nur vom Bauchgefühl alles Milliardenfilme sein könnten, perspektivisch, in zwei Wochen zu packen. Ich verstehe es wirklich nicht.
Ich verstehe es auch nicht so ganz, weil ich könnte es vielleicht schon verstehen. Ist es eher so, dass man sagt, Mission Impossible ist ja schon ein bisschen Kommerz und Massenpublikum, die frühstücken wir eh über das normale Multiplex ab. Und der neue Arzi Nolan Oppenheimer, den können wir da schon jetzt irgendwie drei Wochen
aber
mal
nicht,
ins IMAX packen.
Aber nicht, wenn du IMAX so als Big Selling Point bringst. Und ich meine, auch bei Top Gun haben sie das schon, ja probiert vom Cruise'schen Lager.
Mhm.
Und das Kuriose daran ist ja, dass sowohl Oppenheimer als auch Mission Impossible sehr, sehr zeitig schon ihr Release-Datum kommuniziert hatten, ne, schon gefühlt anderthalb, zwei Jahre vor dem eigentlichen Release, ne?
Mhm.
Oh, und ich der Meinung bin, da hätte doch einer mal irgendwie sich wegducken können.
Ja.
Oder ist das jetzt so, nein, wir sitzen das jetzt aus und beschneiden uns dann aber da gegenseitig den Gewinn? Ich verstehe es nicht, was ich dabei gedacht habe. Und dann grätscht halt noch Barbie mit rein, ne?
Ja, steckst halt nicht drin, Alex, was willst du machen?
Ja, aber fand ich auf jeden Fall interessant und genauso interessant.
Eine weitere streitende Partei vielleicht.
Genau, sind dass die Autoren sich nach wie vor streiten und sich scheinbar auch nach wie vor nicht einigen können. Und jetzt, um vielleicht ein bisschen mehr Druck zu erzeugen, auch eine Petition von mittlerweile, ich glaube, über 300 Darstellern unterschrieben.
Schauspielern, ne?
Ja, die sagen, wir wären theoretisch auch bereit zu streiken, wenn ihr nicht zu Potte kommt langsam. Und dann wird's, glaube ich, relativ dünn mit dem Content, weil jetzt schon etliche Produktionen ja auf Eis sind, gefühlt. Und wenn dann auch noch die Darsteller fehlen, ich glaube, dann fängt's an, richtig weh zu tun, was so geplante Produktionen betrifft, wenn du die schieben musst.
Mhm.
Interessante Zeiten. Ich glaube, beim letzten Autorenstreik gab's das nämlich nicht.
Nee, der war ja, wie gesagt, auch, ich sag mal, relativ schnell vom Tisch irgendwann, weil man sich dann doch da irgendwie noch durchgemogelt hat. Aber jetzt dauert es schon ein paar Wochen. Wir hatten es ja jetzt immer schon mal thematisiert und es hört nicht auf. Und wir hatten ja letztens schon gesagt, was für Produktionen jetzt schon gestoppt werden mussten. Zum Beispiel Stranger Things Staffel 5 ist ja quasi auch on hold, weil da einfach kein neuer Drehbuch-Content whatever halt nachkommt. Ja, und jetzt kommen vielleicht noch irgendwann die Darsteller und Schauspieler, die sagen, nöp, ziehen wir mit.
Das Witzige ist aber, während uns solche News erreichen uns auch ganz andere News, nämlich, und da stoppt scheinbar die Industrie dann doch nicht. Wir wissen jetzt, wer nach über 10 Jahren Henry Cavill der neue Superman wird.
Wow.
Im James Gunn-Film für in 2 Jahren, glaube ich, oder wann der gescheduled ist, Superman Legacy. Und für For Good Measure haben wir auch direkt die Lois Lane nachgeschoben bekommen. Da ist es ein bisschen einfacher, dass die Rachel Brosnahan, die kennen wir schon von Marvelous Miss Maisel.
Mhm.
Wenn man das gucken möchte, sehr erfolgreich und prämiert auf
Staffeln,
Prime.
6 Staffeln? Ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln
4 oder 5,
gibt.
Ja.
4 oder 5.
Und beim Superman, den butchere ich jetzt bestimmt einmal, David Corenswet.
Der David Corenswet, Alex.
Keine Ahnung. Der hat schon in der einen oder anderen Produktion mitgespielt, aber sagte mir weder visuell was noch namentlich.
Mhm.
Und ich möchte es enden lassen mit, ich glaube, dass das gut so ist. Weil gefühlt war es mit Henry Cavill recht ähnlich. Ja, den kannte man davor von Immortals, hatte man den schon mal gesehen. Aber so richtig auf der großen Bildfläche ist er wirklich erst mit Man of Steel erschienen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es also für mich zumindest hilft es. ein unverbrauchtes Gesicht, wo nicht schon irgendwie, also kein großer Name daran ist, und dann geht man so ein bisschen ohne Erwartungshaltung rein und macht die Figur wieder ein Stück weit formbar. Von daher bin ich gespannt, was James Gunn da so rein interpretiert.
Bei Superman bin ich immer super, super gespannt, weil dann werden ja immer für Clark Kent irgendwie so Rollen oder Schauspieler halt gecastet, die halt wirklich so bubihaft natürlich in diese Kent-Rolle passen und dann diesen perfekten Superman porträtieren sollen. Und das sind halt immer Männer, die halt sehr, wie soll ich sagen, weichgespült einfach aussehen, jetzt mal von den Muskeln und der sportlichen Statur abgesehen.
Findest du, dass das bei Cavill der Fall ist? Der war doch schon recht kantig, oder?
Ja, bei Cavill fand ich es auch so ein bisschen. Wenn er da so glatt rasiert war, er sah einfach so nach Mr. Perfect aus. Und das finde ich bei Superman immer ist halt
schwierig. Ja, aber das ist ja...
Ja, natürlich ist es sein Trademark, aber deshalb finde ich es immer so schwierig, da Leute zu casten und dann mit ihnen so zu connecten und sie als sympathisch halt einzustufen und dann wirklich mitzufiebern, weil er auch so gut wie unverwundbar ist. Finde ich immer schwierig. Bin mal gespannt, was sie daraus machen.
Es gibt ja auch noch diese Lois and Clark Serie jetzt mittlerweile, ne, die aus dem Arrow und Flash Universum serienmäßig entstanden ist, und auch der wird ja theoretisch oder muss beerbt werden. Vielleicht lösen sie das im Rahmen des Multiverse irgendwie, aber unter James Gunn sollen ja Serien als auch Filme als auch Animationen alles in einem aufgehen und kulminieren und auch dann animationsmäßig von den gleichen Leuten gesprochen werden. Von daher gehe ich davon aus, dass das jetzt hier der unifizierte Superman wird für die nächsten, weiß ich nicht, x Jahre und alle ja Medienpublikationen von DC. Und von daher ist das, glaube ich, ein großes Ding für ihn. Glückwunsch, und ich bin gespannt, wie das aussieht.
Crazy, Alex. Wo du gleich ins Sauerstoffzelt musst und deine Stimme verlierst, kommen wir noch zu einem Thema, wo tatsächlich jetzt jemand seine Stimme verloren hat. Und zwar geht's um Solar Opposites.
Nice.
Da haben wir letztens schon drüber gesprochen. Justin Roiland quasi, der Mitkreativkopf von Rick and Morty und Solar Opposites, wurde ja jetzt quasi angeklagt, da auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise eine Frau angegangen zu haben. Gab's noch kein Gerichtsurteil und finale Entscheidung. Disney hat aber relativ schnell die Axt geschwungen und hat gesagt, naja, bei Solar Opposites ist er höchstwahrscheinlich raus, also bei der Hulu-Produktion. Rick and Morty war noch nicht wirklich safe, weil er gefühlt 90% aller Rollen spricht. Aber jetzt kam der erste Teaser-Trailer zu Solar Opposites Staffel 4.
Ich will dich nicht korrigieren, aber wir hatten schon mal darüber gesprochen, glaube ich, dass er von den Anschuldigungen freigesprochen wurde und die Klage ist abgewiesen. Ne?
Also war es soweit?
Ja, und das bedeutet, in den Augen des Gesetzes ist er unschuldig. Deswegen
hatten
ist das
wir
ja
darüber gesprochen? War das nicht noch
Da
offen?
Hatten wir, glaube ich, sogar drüber gesprochen. Das ist nämlich auch schon eine ganze Weile her. Das war irgendwann im März schon, glaube ich. Und
Was?
Von daher gehe ich schwer davon
aber
aus,
dass
wir
darüber gesprochen haben. Aber da kam das doch gerade erst hoch, Alex. Da kam das doch. War das Gerichtsurteil nicht noch ausstehend? Gut, dann korrigiere mich gerne so, dann wurde er freigesprochen, wobei ich immer noch nicht sicher war.
Es ändert aber ja nichts an der Tatsache, dass er zum Beispiel bei Squanch Games zurückgetreten ist in seiner leitenden Rolle, von sich aus schon aus den ganzen Produktionen rausgeflogen ist und jetzt, wie gesagt, hier ja mit Solar Opposites uns tatsächlich jetzt der erste Content erreicht, wo er stimmlich ersetzt wurde.
Genau, du hast mich da mitten in der Ankündigung gerade unterbrochen.
Entschuldigung.
Erster Teaser-Trailer zu Solar Opposites, Solar Opposites Staffel 4, und da macht man nämlich einen Kunstkniff. Er setzt seine Stimme, versucht aber nicht seine Stimme nachzumachen, sondern man setzt einfach Dan Stevens. Ja, den Dan Stevens drauf als Synchronsprecher mit einem ultra dicken britischen Akzent. Und dadurch ist es gefühlt eine völlig neue Figur, Alex, oder?
Na, zum einen das, zum anderen muss man auch sagen, ist ja aber Dan Stevens tatsächlich eigentlich auch da durchaus talentiert. Ob er jetzt quasi einen dicken britischen Akzent macht oder einen dicken russischen Akzent. Das ist ein Deep Cut.
Eurovision Song Contest, love it.
Das ist korrekt. Und von daher, als ich gehört habe, dass er es macht, dachte ich mir, ja, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich glaube, der hat es einigermaßen drauf. Aber ja, komplett andere Richtung jetzt, ne?
Ist aber ein geiler Weg zu sagen, wir verlieren die Stimme, betreiben nicht den Aufwand, wie bei Homer Simpson vielleicht möglichst nah ranzukommen, sondern wir sagen, wir drehen es komplett um, stellen das komplett in den Fokus, auch mit diesem Teaser-Trailer, und sagen, that's it. Wir richten die Rolle einfach vielleicht mal komplett neu aus und können damit jetzt vielleicht auch eine Staffel, zwei Staffeln für immer da mitspielen.
Mal gucken, ob das halt aufgeht und oder ob es die Leute abhängt oder ob es nicht vielleicht eh dann irgendwann demnächst abgesetzt wird. Ich will jetzt hier nicht unken, aber ja.
Elevator Pitch, jede Staffel, neuer bekannter Synchronsprecher.
Ja, zum Thema neue Staffel. Du hast es schon mal mitgebracht.
Alex.
Primal 1 und 2 hast du mitgebracht.
Ja, habe ich ziemlich gut
erzählt,
upgraded hier.
Gutes Zeug ist.
Good stuff.
Und jetzt wissen wir, es gibt sogar noch eine dritte Staffel. War jetzt lange ruhig, glaube ich, darum. Und jetzt wurde von Adult Swim bestätigt, ja, dritte Staffel. Und ich sage, ja, macht mal.
Hast du die zweite Staffel mittlerweile gesehen?
Nein, noch nicht. Noch nicht tatsächlich.
Okay.
Aber ich freue mich immer noch drauf.
Da ich ein bisschen angeteasert, Staffel 2 macht den Sack eigentlich relativ gut zu nach hinten raus. Mhm. Deshalb war jetzt die Überlegung, wie kann in Staffel 3 weitergehen. Aber vielleicht ist es so eine Art, nicht Soft Reboot oder sowas, aber so ein bisschen Anthology-mäßig. Es wird jetzt einfach eine weitere Geschichte fortgeführt.
Maybe. Interessant.
I don't know.
Zum Thema komplexe Geschichten hätte ich gesagt, vielleicht eine kleine Überleitung zu den Trailern.
Alter, du hast jetzt aber ein Tempo drauf.
Na, mehr gibt's doch nichts zu sagen, oder? Außer Primal. Wir reden wieder drüber, wenn es den ersten Trailer gibt, würde ich sagen, oder? Und bis dahin habe ich nämlich dann auch aufgeholt und kann besser mitlabern.
Können wir gerne machen, nur fürs Protokoll. Leute, die sonst schon immer sagen, ihr seid zu nerdig und zu schnell. Also spätestens jetzt verlieren wir wahrscheinlich den einen oder anderen aus den Schuhen heraus. Aber macht nichts, wir kommen zu den Trailern. Und da hat Alex
genau,
was mitgebracht auf Position 1.
Ja, gab ja vor einigen Wochen wieder so ein Netflix Day oder so ein Ding, weiß ich nicht, Tidim-Event. Ich fand, der Medienblowout hielt sich in Grenzen. Es gab zwei relevante Dinge, die haben wir irgendwie mitgebracht. Zum einen One Piece Staffel 1, erster Trailer.
Wow.
Ich muss gestehen, bei One Piece bin ich inhaltlich raus. Ich habe wahrscheinlich irgendwie die gefühlt ersten schlappen, weiß ich nicht, 50, 100 Folgen mal gesehen, als ich wesentlich jünger war. Das ist ja gefühlt schon 20 Jahre her, denn wir sind ja mittlerweile bei Episode, was, 1066 oder so in Japan.
Oh, was? Ich dachte, das wäre irgend so ein 60-Episoden-Ding, was sich wiederholt.
Das ist die, glaube ich, am längsten laufende Animationsserie neben den Simpsons vielleicht. Also es gibt über 1000 Episoden.
Crazy.
Mittlerweile, also still ongoing, jetzt hier die erste Staffel. Der kreative Kopf dahinter hatte gesagt, dass er so ein bisschen die Hand drauf hat. Ich weiß nur nicht, wie sehr er die Hand drauf haben kann, wenn der Manga ongoing ist, den malt und schreibt er ja noch. Die Hand drauf hat beim Anime, weiß ich nicht, wie sehr er die Hand hier drauf haben konnte. Für mich kam beim Trailer, der jetzt nicht pauschal schlecht aussah, trotzdem so ein bisschen diese Cowboy-Bebop-Vibes wieder hoch.
Oh, das ist ein guter Vergleich, weil ich konnte es nicht in Worte formulieren.
Das ist gut und schlecht, weil Cowboy-Bebop hat so ein streckenweise funktioniert für das, was es war, aber nicht als Real-Remake von einem Anime. Es war irgendwas Eigenes und hat sich dann aber selbst abgehängt am Ende. Hier bei One Piece bin ich tatsächlich, ich frage mich, gibt's eine zweite Staffel vielleicht? Ich könnte mir vorstellen, dass die erste genug Traktion bekommt durch die Leute, die halt gucken, wegen sei es aus, wie sagt man so schön, morbider Kuriosität.
Ja.
Aber mich hat's jetzt nicht so richtig abholen können, muss ich gestehen. Am 31. August ist es soweit, also gar nicht mehr so lange weg. Wird schwierig. Und ich habe mir sagen lassen von jemandem, der tatsächlich on top ist, was diesen Content betrifft und One Piece, dass es eigentlich auch relativ schnell aus seiner Sicht unverfilmbar wird, außer du kommst halt mit Marvel-Budget um die Ecke.
Das ist gut möglich, ja.
Und die andere Baustelle, die Netflix mitgebracht hatte, war der Heart of Stone Trailer. Da hatten wir, glaube ich, schon mal vorher so einen kurzen Teaser irgendwann gehabt.
Ja, wir hatten in einer der letzten Episoden drüber gesprochen, dass das kommt. Ja, da gab's haben wir über den Teaser gesprochen? Ich weiß.
Ich glaube nicht, dass wir über den Teaser gesprochen haben, aber ihn gab es auf jeden Fall.
Es gab
jetzt
ihn
haben
schon.
Wir einen vollwertigen Trailer. Das ist hier der neue, was ist das, ein Spy-Action-Thriller.
Kann ich nicht genug von haben. Leider habe ich mit im Trailer schon mal mitbekommen, Spoiler, es geht anscheinend nicht um Nuklearcodes. Da war ich ein bisschen enttäuscht, Alex.
Aber fast, ne?
Ja, fast. Es geht halt um eine Maschine, die alles zerstören kann.
Richtig.
Ja, ist ja so vergleichbar.
Würde ich auch sagen. Gal Gadot in der Hauptrolle und als was? Der Technik-Nerd oder so? Matthias Schweighöfer.
Nein, Alex.
Warum auch nicht Netflix? Again.
Der Nerd in der Nebenrolle. Matthias Schweighöfer in einer Netflix-Produktion. Das ist ja mal verrückt.
Das ist verrückt, ne? Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, und dass ich vielleicht setze ich mich damit in die Nesseln, aber ich fand den Trailer eigentlich ganz sexy, audiovisuell tatsächlich. Und ich würde vielleicht noch weitergehen und sagen, der sah auch was, da gibt's so eine Actionsequenz, die, glaube ich, in der Luft spielt.
Ja.
Und ja, wenn du es schon nicht in Real Life drehst, wie bei Mission Impossible Fallout, The Gray Man hat es ja nicht hinbekommen, dass es für mich gezündet hat. Und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, fast alles, was ich im Trailer gesehen habe, sah von der Action aber besser aus als The Gray Man. Sorry, Bro.
The Gray Man hängt mir auch noch die Straßenbahn so ein bisschen hinterher, muss ich einfach mal sagen. Das Ding sieht hier ein bisschen, wie soll ich sagen, auch wieder ein bisschen bodenständiger aus, vielleicht nicht ganz so VFX-lastig.
Genau.
Und
nee,
natürlich
aber
auch
das,
nicht so albern wie Dingens mit The Rock, habe ich den Namen schon vergessen. Red Notice.
Ja, und genau, ich bin der Meinung, hier haben sie sich versucht, ein bisschen was abzugucken bei dem Mission Impossible Franchise.
Ja.
Und alles, was sie sich abgeguckt haben und versucht haben zu implementieren, funktioniert für mich aktuell besser als die beiden Extreme, die du gerade genannt hast.
Ich fand es auch charmant, wer hier oder was hier als böse Gegenspielerin, Bösewichtin eingeführt wird. Also nicht der übermächtige, was weiß ich, in seiner Kindheit so oft vom Wickeltisch gefallene, vernarbte, was weiß ich, mexikanische Drogenboss, sondern ist mal was anderes. Trotzdem war es für mich halt, sah es wieder zu groß,
sah sehr generisch
aus.
Ja, auf jeden Fall. Da brauchen wir nicht drüber streiten,
aber vom Look and Feel, so wie Citadel, also weit weg zum Beispiel wie von The Night Agent, der das einfach nochmal ein Stück weit wieder realistischer auf den Boden zurückgeholt hat. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich werde ich ihn irgendwann einschieben, ab dem 11. August, Alex, aber...
Ist ja gar nicht mehr lange hin, ne?
Ich weiß nicht, Alex.
Ich versuche es mir auf jeden Fall reinzuziehen, einfach um vielleicht ein bisschen... rauszubekommen, ob Netflix jetzt einfach gelingt, so ein bisschen die Waage auszubalancieren.
Sich langsam rein oder ran zu iterieren, ja.
Ich warte immer noch auf den ganz großen Wurf von Netflix, wo ich sage, boah, das war mal ein Blockbuster, mein lieber Schwan.
So. Ja, das stimmt
da
schon.
Da passt ja einfach alles.
Es gab geile Sachen, gerade so in dem Dramabereich, hat man ja schon gesagt, ne, ich halte ja noch fest an der Two Popes oder Marriage
Story.
Ja,
klar, keine Frage.
Da kann
aber ich von dieser
kommen.
Wirklich von dieser ich rede von dieser AAA 200 Millionen Dollar Experience, ne?
Naja,
so dieses das so. Und zum Thema 200 Millionen Dollar AAA Experience habe ich jetzt hier noch reingeworfen einen neuen Sony Pictures in Kooperation mit Marvel Comic Verfilmungsableger. Deswegen ich sag das schon mal, ich habe das jetzt vorweggenommen, weil die Leute keine Ahnung haben, was ich meine, wenn ich sage Kraven the Hunter, der Trailer.
Bitte was?
Richtig. So, nach Venom und nach Morbius.
Oh, Morbius. Stimmt.
Erreicht uns jetzt also auch Kraven. Ich wusste, dass er an Arbeit ist. Ich wusste nicht, dass wir schon im Trailer-Territorium sind. Jetzt erreicht uns der Trailer und ein Red Band-Trailer. Ich weiß nicht, ob du den dir auch angeschaut hast oder nur den Red Band-Trailer.
Ich habe den ganz normalen Trailer gesehen. Also im
Und dann hast du den ohne die explizite Gewalt gesehen. Denn, und das war der große Selling Point hier für Kraven the Hunter, der ist ab 18.
Aha.
Und im Trailer kommt das auch recht explizit rüber.
Ich habe eine abgebissene Nase gesehen. Ist das Red Band?
Glaub nicht.
Okay, reicht anscheinend nicht.
Wenn du den Red Band Trailer siehst, dann weißt du, dass du den siehst.
Oh, gut, gute Info. Vielleicht schaue ich nochmal rein.
So, porträtiert von Aaron Taylor Johnson, spielt hier also Kraven the Hunter oder die Origin Story von Kraven.
Naja.
Da spielt sein Vater eine signifikante Rolle beim Entstehen. Hier porträtiert von Russell Crowe.
Russell Crowe, gerade auch richtig oft zu sehen wieder.
Und das ist übrigens der springende Punkt an dem Ganzen. Also deswegen habe ich ja nicht ohne Grund Venom und Morbius erwähnt. Das sind Bösewichte, ne? Und Kraven ist zum Beispiel, wenn du die Comics kennst, ein recht bekannter, prägnanter, wiederkehrender Bösewicht im Spider-Man-Universum.
Mhm.
Gibt da so einen absoluten Kultcomic, Kraven the Last Hunt, wo er tatsächlich Spider-Man unter die Erde bringt. Und dabei will ich es bewenden lassen. Das bedeutet, wir wohnen hierbei beim Entstehen von dem Bösen so. Und ich weiß eben nicht genau, wie dieses Format tatsächlich funktioniert. Und ja, Venom hat irgendwie scheinbar Milliarden eingespielt und deswegen gibt's auch noch einen dritten Teil. Aber Morbius, soweit
glaub
ich weiß, war eher das Gegenteil. Und ich muss gestehen, wenn du Venom gesehen hast, Venom 2 und sei es nur die Trailer und auch den Morbius-Trailer und dann den hier, dann sagst du, ja, das ist, jetzt verstehe ich, wenn Leute davon reden, dass sie bei diesen Comic-Verfilmungen immer das gleiche Schema F erkennen und das eine das Nazi-Bild vom anderen ist.
Ja.
An dem Punkt bin ich jetzt hier tatsächlich auch angekommen und das ist ein bisschen ärgerlich.
Ich hatte zwei Probleme mit dem Trailer. Erstens verschneidet man am Anfang ewig lange, wer Kraven eigentlich ist. Ich musste wirklich drei oder viermal hingucken, war auf die erste feste Einstellung gespannt, um zu erkennen, dass es Aaron Taylor Johnson ist. Ich fand es vom Schnitt mega weird, dass immer, wenn sie reinschneiden, wo er gerade Leute draufhaut, dass du immer gefühlt gerade siehst, wann er im letzten Moment abbremst, bevor er Leute trifft. Also jeder Impact ist für mich absolut nicht erkennbar.
Dann lass uns vielleicht tatsächlich, bevor du da eine finale Wertung abgibst, ich glaube, du sollst den Red Band Trailer gucken.
Ja, nur das, also da wird ja auch zugestochen, aber du siehst doch bei jeder Bewegung, wenn er da Leute metzelt und zu Boden haut.
Aber vielleicht ist das im Red Band Trailer kaschiert mit viel Blut.
Maybe. Ich guck noch mal rein. Und das Dritte, was ich nicht verstanden habe, der geht, glaube ich, 3 Minuten, der Trailer. Und zum Schluss war ich mir nicht sicher, habe ich jetzt zu viel gesehen und ich bin mir aber gleichzeitig unsicher, was ich gerade gesehen habe.
Es fehlten, fand ich, in dem Trailer diese klassischen, so, das ist jetzt hier übrigens ein Trailer-Moment, den wir drehen hier.
Ja, und um was geht's denn in diesem
und
Film
es
eigentlich?
Genau, um was geht's? Wir versuchen dann, am Ende haben sie noch so eine, ich will nicht sagen, große Actions in so ein Set-Piece, Wie ich dachte, ja, das war jetzt aber, das war alles, es wirkt alles sehr klein, finde ich, sehr überschaubar. Als hätten sie versucht, einen Rückzieher zu machen, budgetär ein bisschen, nachdem der Rest so, naja, ich will nicht sagen, vor den Baum gegangen ist. Aber ich bin gespannt, wo hier die Reise hingeht. Und mit dem Wissen, dass es halt um einen Antagonisten geht, weiß ich nicht. So, jetzt waren wir mit Heart of Stone noch ein bisschen skeptisch. Bei Kraven haben wir, sagen wir eher, sitzen wir aus. Haben
Schmeiß wir noch mal was? Raus die ganze Spy-Action und den ganzen genau. Schubidu. Lass mal
haben wir noch was richtig Gutes mitgebracht vielleicht, mal zur Abwechslung, wo wir beide sagen, das ist cool. Der letzte hier auf der Liste bei uns ist der Trailer für Dump Money.
Ja, ist erstmal, führt einen nicht weiter, ne, der Name. Aber man kann ja vielleicht mal den Cast vorlesen. Paul Dano, Pete Davidson, Vincent D'Onofrio, Nick Offerman, Sebastian Stan, Seth Rogen. Ist ein Film über diese ganze GameStop-Aktien-Hochgepusche-Dingsbums-Situation, die wann nochmal genau stattfand? Ich krieg das gar nicht zusammen.
Ich weiß gar nicht, war es vor 2-3 Jahren? Das war um die Corona-Zeit, glaube ich, tatsächlich. Oder
ist
kurz
schon
davor.
Ein paar Jahre her, genau.
Ist ein paar Jahre her, aber die Figur um Paul Dano geht quasi ins Internet und erklärt so ein bisschen, wie der Stockmarket funktioniert, ne, und wie man vielleicht versuchen kann, hier die Reichen ein bisschen abzuziehen oder das System zu nicht zu bescheißen, aber ein bisschen auszuspielen.
Auszutricksen halt, die Grauzone da quasi auszuloten.
Genau, und Vincent D'Onofrio, Nick Offerman, Seth Rogen spielen da so ein bisschen den Gegenpart, also die reichen Wall Street Schnösel, die quasi vor
ihr Geldflöten
nicht,
sehen, ja.
Genau, ja, und die vor Geld nicht in Schlaf kommen, also spielen genau den Gegenpart. Mhm. Und ich muss sagen, der Trailer hat mich mega gebockt.
Ja.
Sah aus, als würden sie super kurzweilig vielleicht diesen echten Plot, den es ja gab und die YouTube-Videos existieren, ja, in kurzweiligen Filmen zu packen. Es gibt ja auch eine Doku dazu auf Netflix, glaube ich, eine dreiteilige mittlerweile schon. Aber das Cast ist natürlich, dass ich da saß und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also es hörte einfach nicht auf, dass diese bekannten Gesichter aufpoppten. Und ich war eher beeindruckt darüber, wie der Film an mir vorbeigegangen ist, dass der in der Mache ist mit diesem AAA-Cast.
Ja.
Und bin sehr gespannt tatsächlich aber, ob das eher so ein USA-Film ist.
Weiß ich nicht. Also ich war auch ein bisschen verwirrt, weil Paul Dano weder einen Nervenzusammenbruch noch irgendwie eine zweite Persönlichkeit entwickelt. Das hat mich ein bisschen, wie gesagt, aus der Bahn gebracht. Aber hätte da drauf gestanden, das ist der neueste Film von Adam McKay, hätte ich gesagt, ja, hundertprozentige Handschrift, also wie Wise, der zweite Mann, The Big Short, Don't Look Up, geht alles in die Richtung. Erwarte ich mir ein Stück weit auch hier von dem Film, vielleicht ein bisschen gesetzter, nicht ganz so extrem.
Gefühlt nicht so, du meinst so in der audiovisuellen Interpretation
ja,
so?
Genau, ja. Nicht ganz so extrem, also einfach ein bisschen gesetzter, ein bisschen realistischer, aber wie gesagt, Nick Offerman spielt dabei, gesetzt, der Film an sich schon. Pete Davidson on top, noch Paul Dano, wir haben es gerade vorgelesen.
Paul Dano, wie gesagt, super
nur
underrated.
Eigentlich, fällt mir gerade auf. Aber ja, gab keine große Frauenrolle in dem Film, glaube ich.
Doch, es gab, glaube ich, die America Ferrera, ne? Die spielt seine Frau, glaube ich, ne?
Spielt sie mit? Nein! Die Woodley spielt doch mit.
Ach so, nee, Shailene Woodley ist seine Frau, stimmt.
Ja, die haben wir doch gerade unterschlagen, siehst du?
Da hast recht. Ja, jedenfalls.
Gott sei Dank. Ein bisschen die Quote hier gerettet.
Wie du sagst, ne, dadurch, dass Adam McKay ist, der hat das Handwerkszeug, so eine Handlung, glaube ich.
Naja, halt, stopp, es ist ja nicht Adam McKay.
Nee, es ist nicht Adam McKay, genau. Aber wenn du es so mit aufziehst wie Adam McKay,
genau.
Dann glaube ich, dass man es halt gut unterkriegt, in 2 Stunden diesen Plot so pointiert zusammenzufassen. Vielleicht auch ein bisschen Education mit einzuschleusen. Und aktuell steht nur 22. September USA-Kino-Release an.
Kein deutscher Start.
Und kein deutscher Start bisher. Und deswegen habe ich ja gesagt, ich weiß nicht, ob das was ist, was in Deutschland zieht, was in Deutschland zündet. Und vielleicht könnte dem ein böses Schicksal zuteil werden.
Ich könnte mir vorstellen, dass der schon in die Kinos kommt. Wie Weiß, wie The Big Short. Also würde
ich finde es cool, ja.
Würde mich ein Stück weit wundern, wenn sie den direkt ins Streaming oder durch durch die Hintertür auf Prime ins VOD schicken oder so. Das würde mich echt ein Stück weit wundern, ja. Ich sag dir.
Ja, mich auch. Von daher so, ich sag mal, ja, aber dann wahrscheinlich so Richtung Ende des Jahres und wir werden im Zweifel berichten, ne, wenn wir mehr wissen.
Genau, Ende des Jahres und damit sind wir am Ende der Folge, Alex. Kdumpau. Und ich möchte mal kurz erwähnen, die ganzen Trailer haben wir immer verlinkt in der Podcast-Beschreibung, wenn ihr einfach runterscrollt oder nochmal irgendwie nach oben oder was aufklappt oder auf eurer App irgendwas nach links dreht, dann kommt ihr dahin.
Ansonsten, das ist der All-Inclusive-Service, den ihr von uns gewohnt seid.
Das ist erste Klasse. Jeder ist bei uns erste Klasse und wird hier absolut von vorn bis hinten bedient. Und wir machen sogar den persönlichen Ansprechpartner über die sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook, Alex. Und ihr findet uns unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Und benutzt bitte gerne den gleichnamigen Hashtag.
NSRT Podcast.
Wie gesagt, das ist einfach, das kann sich wirklich jeder merken.
Wir versuchen auch im Zweifel in Interaktion zu gehen, auch in Sommerpause, dreiwöchentliche Abwesenheit.
Ja, genau.
Ich will es nochmal erwähnt haben.
Vielleicht ist ab und zu mal eine kleine Latenz drin und wir waren auch ein bisschen faul, was die Stories in der letzten Zeit anging auf Instagram. Aber der Fokus ist ja hier bei der audiovisuellen Präsentation, bei der Audiopräsentation. Visuell ist es ja weniger.
Nur für dich und mich, ja.
Und in euren Köpfen wahrscheinlich, wenn du uns hört. Ah, oh Gott, es fließt wie das Spice, was wir heute nicht dabei hatten, Alex.
Genau, und von daher ist hoffentlich die Musik schon gecued und ich sage, habt da draußen genau eine schöne Urlaubszeit, dir auch, Ronny. Und wir hören uns in spätestens 3 oder 4 Wochen irgendwie so in dem Dreh wieder zu...
Haltet durch.
Bye, bye, mach's gut.
Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.